Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon. Herzlich willkommen zu Wirtschaft am Mittag.
Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle. Schlaf wird überschätzt. Wir haben lange durchgemacht.
Schlaf wird überschätzt, wir haben lange durchgemacht, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz nach den nächtlichen Verhandlungen über den Haushalt 2025. Verhandlungen, die wochenlang von Diskussionen begleitet wurden. Wir hören in der Sendung, welche Impulse für jetzt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für Unternehmen zu erwarten sind. Außerdem hören wir von Reaktionen auf die gestern angekündigten EU-Sonderzölle auf E-Autos aus China. Und im Firmenporträt hören wir heute von Megabauprojekten, Umweltanpassung und dem Wiederaufbau der Ukraine mit dem US-Unternehmen ICOM. Und damit willkommen zu Wirtschaft am Mittag am 5. Juli 2024. Eine Nachtsession um den Haushalt, nachdem wochenlang die Spitzen der Ampelkoalition hin und her gerungen hatten und alle Beteiligten betonten vor allem die Länge der Verhandlungen und die eigene Strapazierfähigkeit.
Wie der Bundeskanzler und der Wirtschaftsminister dargestellt haben, waren es sehr sportive Gespräche.
Sportive Gespräche, also sagt Bundesfinanzminister Lindner, zwischen Ausgaben für die sozial Schwächsten, Wachstumsimpulsen für Unternehmen, einem Boom am Arbeitsmarkt und dem Klimaschutz. Zwischen all diesen Themen sollte ein Kompromiss gefunden werden. Finanzminister Lindner sagte, er hätte mit Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck in den vergangenen Wochen 80 Stunden gemeinsam verbracht, um den Haushalt auf den Weg zu bringen. Was genau kam dabei heraus? Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio fasst für uns die wichtigsten Punkte zusammen.
Die Bundesregierung hat ihre Beratung über den Haushaltsentwurf 2025 nun abgeschlossen.
Ein sich staatsmännisch gebender Bundeskanzler, ein breit grinsender Wirtschaftsminister und ein etwas angestrengt lächelnd wirkender Finanzminister haben am Vormittag erste Einzelheiten der Haushaltseinigung vorgestellt. Für dieses Jahr soll es einen Nachtragshaushalt geben. Nächstes Jahr sind dann Ausgaben von 481 Milliarden Euro geplant bei 44 Milliarden neuen Schulden. Die im Grundgesetz verankerte sogenannte Schuldenbremse wird nicht angetastet. Dennoch betonten die drei Spitzen der Ampelkoalition, ein Sparhaushalt sei das Ganze nicht. Wichtiger Bestandteil des Haushalts sei eine Wachstumsinitiative, sagte Kanzler Olaf Scholz von der SPD.
Wir wollen den Anreiz für Investitionen mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen erhöhen, beispielsweise dadurch, dass wir die Abschreibungsbedingungen verbessern.
Bürgerinnen und Bürger sollen außerdem bei der Einkommenssteuer entlastet werden. Für Unternehmen sollen bürokratische Hürden wegfallen. Nicht-EU-Staatsbürger sollen schneller als bisher arbeiten dürfen.
Wenn es gelingt, die Menschen, die im Land sind, schneller in den Arbeitsmarkt zu bringen, dann ist dort die größte Stellschraube für mehr Wachstum.
Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.
Also ich kenne jedenfalls ganz viele Geschichten von Handwerksmeistern, die sagen, da ist einer, den will ich in meiner Werkstatt haben, aber weil irgendeine Formalität nicht zur Befriedigung der Behörden ist, kann er nicht arbeiten. Und das drehen wir jetzt halt um.
Künftig, so der Plan, müssen die Ausländerbehörden aktiv widersprechen, wenn sie nicht wollen, dass jemand arbeitet. Bisher ist es umgekehrt, was angesichts enormer Wartezeiten auf den Behörden für viel Frust sorgt bei Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sprach von einem Einstieg in die von seiner Partei geforderte Wirtschaftswende.
Insgesamt stehen im nächsten Jahr rund 100 Milliarden Euro für Investitionen in die unterschiedlichen Bereiche von klimafreundlicher Technologie über Schiene, Straße bis digitaler Infrastruktur zur Verfügung.
Eine umstrittene Forderung vieler Wirtschaftslobbyverbände will die Bundesregierung umsetzen. Das deutsche Lieferkettengesetz soll für deutlich weniger Firmen gelten als bisher.
Es werden 2/3 der Unternehmen, die bisher unter dieses Gesetz fallen, nicht mehr darunter fallen. Alle Regeln, die über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus in der europäischen Richtlinie sind, werden zum europarechtlich spätmöglichsten Zeitpunkt umgesetzt.
Auch wenn längst noch nicht alle Einzelheiten des Haushalts und des Wachstumspakets bekannt sind, kommen aus der Wirtschaft positive Reaktionen. Arbeitgeberpräsident Robert Dulger etwa begrüßte das wörtlich Lebenszeichen der Ampelkoalition und das Bemühen um die Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Er rief Regierung und Parlament auf, das Aktionspaket jetzt schnell umzusetzen.
Eine Einigung also beim Haushalt, und davon sollen Impulse auch für den Arbeitsmarkt und für Unternehmen ausgehen. Impulse, die dringend gebraucht werden, denn gerade heute kamen neue Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland und die sehen weiter sehr düster aus. 2,5% sinkt die Industrieproduktion im Mai. Analysten hatten eigentlich sogar mit einem Plus gerechnet. Jan Plath ist heute unser Berichterstatter an der Börse in Frankfurt am Main. Wir nehmen diese Frage mal mit. Er kann mit seinem Gesprächspartner einschätzen, wie es um die deutsche Industrie steht und wie diese Impulse aus den Haushaltsverhandlungen einzuschätzen sind.
Ja, das Börsengespräch mit Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DK Bank. Danke, dass Sie live hierher gekommen sind. Die Produktion in Deutschland ist im Mai eingebrochen. Kollegen von Ihnen sagen dazu unter anderem, ja, die Produktionsentwicklung bleibt ein Trauerspiel.
Ja, das ist so. Es ist ein Rückgang, ein weiterer Rückgang. Man sollte aus einzelnen Zahlen keine allzu großen Geschichten machen. Das ist schon richtig. Aber wir haben ja einen Trend von rückläufiger Industrieproduktion schon länger. Und hier fügt sich diese Zahl eben ein. Und es kommt nicht nur aus dem Fahrzeugbau, wo übrigens in den nächsten Monaten wieder Verbesserungen auftreten werden. Das können wir jetzt schon anhand der verkauften Automobilzahlen sehen. Aber auch der Maschinenbau leidet unter schwacher Nachfrage, und das sehen wir in den Zahlen.
Wie sehr hat Sie der Rückgang sozusagen überrascht? Haben Sie auch im Vergleich zum Vormonat mit einem kleinen Plus statt jetzt diesem deutlichen Minus gerechnet?
Nicht ganz so starkes Plus, wie das am Markt erwartet worden war, weil die Automobilzahlen, die Verkäufe schon darauf hindeuteten, dass es hier eine schwache Zahl geben würde. Wie gesagt, bei den Autos ist es sehr volatil zurzeit. Da werden wir in den nächsten Monaten auch wieder Verbesserungen haben.
Vermeintliche Hoffnungsschimmer, kleiner Lichtblick. Die energieintensive Produktion kommt wieder ein bisschen in Fahrt.
Ja, hier ist allerdings die langfristige Perspektive eben nicht geklärt. Wir haben 10-15% Rückgänge hier in den letzten 24 Monaten zu verzeichnen gehabt. Und hier ist es vor allen Dingen die langfristige Planungssicherheit, die allerdings nicht nur für die energieintensive, sondern für die gesamte Industrie und am Ende für jedes Unternehmen in Deutschland gilt, die eben nicht gegeben ist. Und das hindert natürlich auch an Investitionen und ist auch ein Teil dieser Nachfrageschwächen.
Es scheint, als sei eine Wende zum Besseren etwas entfernter ist von anderen Volkswirten. Zu hören, selbst die niedrigen Erwartungen für das zweite Quartal werden wohl enttäuscht werden, heißt es von Kollegen von Ihnen?
Naja, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Ursachen dieser Industriemisere. Das ist zum einen die weltweite Konjunktur, die immer noch unter dem Zinsanstieg leidet. Zumindest was in der Investitionsgüternachfrage, und das sind ja die Maschinen und Autos aus Deutschland, die dann verkauft werden, gerade ins Ausland. Da ist die Nachfrage noch schwach, das wird sich verbessern. Das zweite Thema ist der Marktanteil der deutschen Industrie in der Welt. Und hier haben wir eben mit China einen großen Konkurrenten, der sich mehr und mehr zu einem ähnlichen Geschäftsmodell mausert wie eben Deutschland selber. Und hier liegen Herausforderungen, die auch jetzt im nächsten oder übernächsten Monat nicht wieder gehen werden, sondern die bleiben.
Kommen wir noch zur aktuellen Politik. Die Regierung will mit einem Wachstumspaket einen Wachstumsturbo und eine Wirtschaftswende entfachen. Was da bisher so zu hören ist, stimmt Sie das zuversichtlich?
Jede Maßnahme, denke ich, die die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern in Deutschland, ist uneingeschränkt zu begrüßen. Das ist auch jetzt wieder der Fall. Es drängt sich aber, wie auch bei den Maßnahmen bisher, da ein Entbürokratisierungsgesetz, was durchs nächste Lieferkettengesetz dann wieder aufgehoben wird, oder hier eben eine Förderung, die sich danach relativ bescheiden rausstellt. Es fehlt der kohärente Ansatz, wo man ein abgestimmtes Programm und vor allen Dingen eine Zielsetzung, den deutschen Unternehmen, die Strukturwandel, der in der Welt unbestreitbar unterwegs ist, so leicht wie möglich zu machen, indem man ihnen eben Flexibilität und Investitionen ermöglicht, ein solches Programm eben kohärent aufzustellen und dann auch umzusetzen. So verliert es sich doch ein wenig im Klein-Klein. Und die Hälfte der Wirtschaftsentscheidungen ist Psychologie, wie ein großer Wirtschaftler in Deutschland mal sagte. Und den großen Aufbruch werden auch diese 49 Maßnahmen, die jetzt geplant sind, vermutlich dann doch nicht auslösen.
Trotzdem, danke für diese Einschätzung, den Live-Besuch hier. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und haben diese Themen denn auch Einfluss, wenn auch vielleicht nur psychologischen Einfluss auf den Gesamtmarkt, Jan Plate, auf den DAX zum Wochenschluss?
Also der kann zumindest zulegen um mehr als 0,5% auf 18.587 Punkte. Auf die Woche gesehen bedeutet das für den DAX bisher ein Plus von rund 2%, ja, mit der Hoffnung auf eine US-Zinssenkung im September. Und die Wahl in Großbritannien, danach kann der Aktienindex FTSE, naja, ein bisschen zulegen und das Pfund zeigt sich etwas stärker.
Und schauen wir noch auf ein Einzelunternehmen, den Batteriehersteller Varta. Da kam jetzt die Nachricht über einen möglichen Deal mit Porsche. Was steckt da dahinter?
Porsche ist nach Varta-Angaben bereit, eine Mehrheit an der Sparte für Elektroauto-Batterien zu übernehmen. Und die Aktien von Varta, die springen um etwas mehr als 22% nach oben.
Und auch für den Chiphersteller Aixtron ging es heute deutlich nach oben.
Ja, Aixtron hat seine Prognose gesenkt, wobei die Händler zufolge das nicht überrascht hat. Und was wichtig ist für Optimismus, sorgt der erfreuliche Auftragseingang. Deswegen die Anteilsscheine von Aixtron, die verteuern sich auch zweistellig um 16%.
Und überraschend schwach aktuell der Bitcoin. Woran liegt das?
Die gescheiterte Kryptobörse Mt. Gox hat angekündigt, eine große Anzahl von Bitcoins an geschädigte Gläubiger zu übergeben. Die Geschädigten warten seit Jahren auf eine Erstattung ihrer Coins. Und das könnte jetzt natürlich dazu führen, dass die Geschädigten ihre Bitcoins dann verkaufen. Und die Sorge um höheres Angebot drückt schon jetzt den Preis der Bitcoin bei nur noch rund $54.000.
Und zum Schluss schauen wir noch auf den Anleihemarkt, den Euro und den Goldpreis.
Der Euro steht bei $1.0824. Die deutschen Anleihen, die durchschnittliche Rendite heute unverändert bei 2,61%. Und der Goldpreis verteuert sich etwas auf $2.364.
Vielen Dank an Jan Plate an der Börse in Frankfurt. Eine Einigung über all das Geld, das im deutschen Bundeshaushalt steckt, ist wichtig, klar, aber das hat Wirtschaftsminister Habeck heute auch nachgeschoben. Man dürfe das auch nicht zu hoch hängen.
Er ist wichtig für Deutschland, aber das Zentrum der Welt ist er nicht.
Und mit er meinte natürlich den Haushalt. Parallel zu den deutschen Haushaltsverhandlungen passieren nämlich noch andere Entwicklungen. Und die haben Auswirkungen auf den weltweiten Markt mit Elektroautos. Seit gestern steht nämlich fest, dass die EU unter anderem gegen die chinesischen Autohersteller BYD und SAIC höhere Zölle erlassen will. Der Vorwurf, der im Raum steht, unfaire Staatshilfen der chinesischen Regierung. Mit den Gegenzöllen möchte jetzt die EU wieder einen fairen Wettbewerb im E-Automarkt herstellen. Was folgt jetzt aus dieser Ankündigung. Wie reagiert die chinesische Seite? Ruth Kirchner dazu.
Die offiziellen Reaktionen auf die vorläufigen EU-Strafzölle auf chinesische Autos fallen bislang relativ zurückhaltend aus. Wirtschafts- und Handelsfragen sollten durch gemeinsame Beratungen gelöst werden, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums in Peking. Der Sprecher des Handelsministeriums hatte zuvor an die EU appelliert, die weiteren Verhandlungen pragmatisch zu führen. Die Regierungen einiger EU-Mitgliedsländer und große Automobilkonzerne haben sich klar gegen die Maßnahmen der EU gegen chinesische E-Autos ausgesprochen, betonte Sprecher He Yadong. China hoffe, dass die EU auf diese Stimmen hören wird und dass man eine für beide Seiten akzeptable Lösung finden werde. China kündigte allerdings auch weitere Schritte in seinen eigenen Anti-Dumping-Untersuchungen an. Das Wirtschaftsministerium setzt für Mitte Juli eine Anhörung zu Vorwürfen an, dass europäische Branntweinhersteller ihre Produkte in China zu Dumpingpreisen verkaufen würden. Analysten zufolge soll damit vor allem der Druck auf Spanien und Frankreich erhöht werden. Beide Länder hatten sich für Zölle auf subventionierte chinesische E-Autos ausgesprochen. Die Untersuchungen zu den Branntweinimporten haben bereits Anfang des Jahres begonnen. Auch Schweinefleischimporte aus der EU haben chinesische Behörden ins Visier genommen. In chinesischen Medienberichten heißt es, auch Importe europäischer Milchprodukte und Luxusautos könnten in den Fokus rücken.
Vom Markt für E-Autos jetzt zum Verbrennerauto. An Autobahntankstellen ist der Kraftstoff pünktlich zu den Ferien noch einmal deutlich teurer geworden. Das berichtet das Bundeskartellamt in Bonn. Ein weiteres Ergebnis im neuesten Bericht der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Die Spritpreise werden noch häufiger angehoben als bisher. Jörg Sauerwein.
Wer Benzin oder Diesel direkt an der Autobahn tankt, musste immer schon mehr dafür bezahlen. In den vergangenen Wochen aber sind die Preisaufschläge an den Autobahntankstellen noch einmal deutlich gestiegen, sagt der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mundt. Über 40 Cent mehr pro Liter sind demnach nichts Ungewöhnliches. Zu diesem Ergebnis kommen die Wettbewerbshüter nach der jüngsten Auswertung ihrer Beobachtungen von deutschlandweit rund 15.000 Tankstellen. Wer einen durchschnittlichen Mittelklassewagen an der Autobahn volltankt, zahlt deshalb im Schnitt rund 10 Euro mehr, hat der ADAC errechnet. Neben den deutlich gestiegenen Spritpreisen ist dem Bundeskartellamt noch etwas anderes aufgefallen. Üblicherweise heben Tankstellen im Laufe eines Tages die Preise mehrfach an, um sie dann langsam wieder zu senken. Vor wenigen Jahren waren noch 5 solcher Preisspitzen üblich, dann 6. Inzwischen registrieren die Bonner Marktwächter 7 Spitzen am Tag, zu denen die Kraftstoffpreise angehoben werden. Die Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern bei den Preisen sind dagegen etwas zurückgegangen. Vor allem einige ostdeutsche Bundesländer wie Sachsen gehörten zu den teureren Regionen, heißt es vom Bundeskartellamt, vor allem beim Diesel. Unter anderem, weil die dortigen Raffinerien auf russisches Rohöl ausgelegt und am stärksten vom Embargo betroffen seien.
Und wie jeden Freitag schauen wir uns auch heute ein Unternehmen genauer an in unserem Firmenporträt. Heute mit einem Blick auf den US-Konzern ICOM, der bei großen Bau- und Infrastrukturprojekten Beratungsdienstleistungen anbietet. Außerdem arbeitet das Unternehmen auch an Projekten, die aufwendige Umweltsanierungen umfassen oder beim Wiederaufbau der Ukraine helfen. Ob die ambitionierten Ansprüche immer der Realität standhalten, Heike Wipper führt dazu.
What do you build first? Is it the hospital? Is it the school?
Karl Jensen spricht über seine schwerste Aufgabe als Berater beim Wiederaufbau der kriegszerstörten Ukraine. Der Wiederaufbau könnte fast eine Billion Dollar kosten, sagte er kürzlich auf einer Konferenz des German Marshall Funds in Berlin. Karl Jensen ist ein Manager beim US-Infrastrukturberater AECOM. Das Unternehmen mit 52.000 Mitarbeitern, darunter rund 500 in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat seinen Hauptsitz in Dallas, berät aber öffentliche und private Auftraggeber in 150 Ländern. Ohne AECOM wären Megaprojekte wie die weltweit längste Kabelbrücke in China, das One World Trade Center in New York und der Köbogen in Düsseldorf nicht entstanden. Die Welt besser machen, das sei der Geschäftszweck von AECOM, sagt zumindest die Werbung.
We are AECOM, built to deliver a better world.
Im Juni unterschrieb AECOM einen Vorvertrag mit der Ukraine als Berater beim Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur. Ziel sei unter anderem, Möglichkeiten im Wiederaufbauprozess für öffentliche und private Investoren zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung von AECOM. Die kriegszerstörte Ukraine ist bei weitem nicht die einzige menschengemachte Katastrophe, von der das Unternehmen profitieren will. Gemeinsam mit einem Partner überwacht es den Bau von Anlagen zur Aufbereitung von Abwasser als Trinkwasser für 15 Millionen Menschen im ausgetrockneten Kalifornien. Es leitet den Bau eines Küstenschutzprojekts in Virginia für 2,6 Milliarden Dollar. In Texas berät es die Stadt El Paso bei der Verfassung eines Klimaschutzplans. Die Liste ließe sich fast endlos fortsetzen. Das weiß auch Troy Rudd, der Leiter des Unternehmens.
We've established ourselves as a trusted infrastructure consulting firm.
AECOM habe sich als vertrauenswürdige Beraterfirma für Infrastrukturen entwickelt, und zwar genau zu der Zeit, in der Förderungsmaßnahmen in allen seinen Märkten beschleunigt würden, freute sich der ehemalige KPMG-Partner kürzlich auf einer Quartalskonferenz. Er trat 2009 in das Unternehmen ein und erklomm den Chefsessel 11 Jahre später. Das sind gute Nachrichten für AECOM, ein Unternehmen, das nicht immer eine weiße Weste gewahrt hat. So mussten AECOM und sein Rivale Bechtel vor 8 Jahren 125 Millionen Dollar an die US-Regierung zahlen. Mit dieser Zahlung wurden Vorwürfe beigelegt, dass Bechtel und UAS, eine Tochterfirma von AECOM, bei der Arbeit in einem Atomwaffenwerk Materialien benutzt hätten, die angeblich nicht hochwertig genug waren. Voriges Jahr bezahlte AECOM 12 Millionen Dollar an das US-Justizministerium, um Vorwürfe beizulegen, es habe bei der Arbeit für die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA nach Hurricane Katrina angeblich zu hohe Forderungen für den Wiederaufbau von Bildungsstätten in Louisiana an die US-Regierung weitergegeben. Die Firma sagt, sie sei in beiden genannten Fällen unschuldig. Dass sie seitdem neue große Aufträge von FEMA erhielt, überrascht eine Expertin wie Jessica Tillipman nicht. Bei vielen Unternehmen kommt es schon mal zu Fehlverhalten. Es ist aber oft so, dass vor allem größere Unternehmen Programme für verantwortungsvolles Handeln eingeführt haben und so zeigen können, dass sie sich mit der Problematik auseinandergesetzt haben, sagte die Juraprofessorin an der George Washington Universität. AECOM begann als kleine Ölraffinerie in Kentucky. Seit den 80er Jahren wuchs es durch über 50 Übernahmen, darunter Tishman Construction, dem Erbauer des World Trade Centers in New York. Gegenwärtig setzt AECOM auf Aufräumarbeiten von PFAS, den sogenannten Ewigkeitschemikalien, als großen Wachstumsmarkt mit einem Potenzial von $250 Milliarden, sagte Rosa Gwynn, Managerin bei AECOM, kürzlich auf einer PFAS-Konferenz der Bank of America. Unter den 300 Kunden in 20 Ländern befinden sich bereits das US-Verteidigungsministerium und NASA, sagte sie. Allerdings arbeitet AECOM auch für Auftraggeber, die PFAS herstellen, Chemours zum Beispiel. Für dieses US-Chemieunternehmen soll AECOM unter anderem den Ausbau einer Produktionsstätte für grünen Wasserstoff in Frankreich leiten, obwohl die Herstellung von grünem Wasserstoff derzeit nur mit PFAS möglich ist und die Kritik an dieser Art der Dekarbonisierung immer größer wird.
No one's actually doing it, because it's expensive.
Niemand benutzt es. Es ist teuer. Wer bezahlt das denn?
Who's going to pay for it?
Sagte Paul Martin, ein Chemieingenieur aus Kanada. AECOM dagegen hält grüne Wasserstofferzeugung für eine zentrale Säule der Energiewende. In einer Zeit, in der immer mehr Krisen auf die Menschheit zukommen, wird das Fachwissen von Unternehmen wie AECOM immer wertvoller. Ihre Tätigkeiten sollten aber viel besser überprüft werden, warnen Experten wie die Juristin Jessica Tillipman. Nicht nur in den USA, sondern in der ganzen Welt.
Und am Schluss der Sendung schauen wir noch in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse. Darin geht es unter anderem um den Handelskonflikt der Europäischen Union mit China.
Dazu schreibt der Münchner Merkur: Das Inkrafttreten europäischer Strafzölle auf in China gefertigte Elektroautos ist zum Glück noch keine Kriegserklärung, wohl aber ein letzter Warnschuss. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Systemrivalen EU und China vor einer langen Phase stehen, in der sich beide Blöcke misstrauisch belauern. Europa zielt auf De-Risking, also den Abbau von Abhängigkeiten und Erpressbarkeit. Der harte Ton, den der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck bei seinem Besuch in Peking anschlug, hat manche Wirtschaftsbosse hierzulande irritiert. Doch erstaunt die Lässigkeit, mit der deutsche Konzernchefs immer noch Geschäfte auf Kosten der deutschen Sicherheit mit Peking machen zu können, glauben. Die Frankfurter Rundschau notiert: Deutschlands Managerinnen und Manager konnten nicht genug kriegen vom billigen Gas aus Russland. Warnungen der USA, dass Moskau Energie als Druckmittel oder gar Waffe einsetzen könnte und das auch mehrfach getan hat, wurden in den Wind geschlagen. Das desaströse Ergebnis ist bekannt. Es ist erstaunlich, wie ähnlich das Muster beim Streit um chinesische Elektroautos verläuft. Es ist daher ein frommer Wunsch, dass die Wirtschaft selbst ihre Abhängigkeit von China reduziert. Sie wird es nicht tun. Die Verlockungen des gewaltigen Marktes sind zu groß. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist folgender Meinung: Aus Sicht der EU-Kommission läuft im Streit um die günstigen Elektroautos aus China alles nach Plan. Peking hat nach dem Inkrafttreten der vorläufigen Schutzzölle offenkundig kein Interesse an einer Eskalation. Es setzt auf Verhandlungen. Darauf hat die Kommission zuvor jahrelang erfolglos gedrungen. Sie sendet mit den Schutzzöllen zudem das klare Signal, dass sie es mit der im Frühjahr 2023 ausgerufenen Neuausrichtung des Verhältnisses zu China ernst meint. Die Zeiten einer naiven, auf unbeschränkten Handel setzenden Partnerschaft sind endgültig vorbei. Das Handelsblatt hält fest: Es geht mit Blick auf China längst um deutlich mehr als nur die Autoindustrie. Es geht um das chinesische Wirtschaftsmodell, dem die EU-Kommission mit ihrer tiefen Prüfung und den verhängten Ausgleichszöllen erstmals entschlossen entgegentritt. Sonderzölle können helfen, den großen Preisvorteil der chinesischen Autofirmen durch die staatliche Unterstützung auszugleichen. Und sie senden an die chinesische Staatsführung ein Signal: Eure Autos, Windkraftanlagen und Maschinen sind bei uns willkommen, aber wenn eure Anbieter wegen staatlicher Unterstützung unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber europäischen Unternehmen haben, müssen wir das zumindest ausgleichen.
Und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank.